Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Christoph Schwennecke, Verleger und Chefredakteur des Cicero, des Monatsmagazins für politische Kultur. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Ja, schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sprechen über die Themen dieses Tages. Eine große Nachricht, die heute Vormittag reingeplatzt ist, war auch gerade Thema der Nachrichten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf Corona getestet. Herr Schwennecke, er ist ja nicht der erste Spitzenpolitiker, dem das widerfährt. In Deutschland hatten wir unter anderem auch den Gesundheitsminister Jens Spahn. Was ich in gewisser Weise erschreckend finde, denn bei diesen Menschen würde ich immer davon ausgehen, dass die erstens natürlich selbst ein großes Bewusstsein haben und zweitens ja auch natürlich auch durch ihr Umfeld bestens geschützt werden müssten.
Ja, mir schossen gerade im Auto die gleichen Fragen durch den Kopf. Zugleich wissen wir beide, dass zum Politikerdasein der Kontakt mit vielen Menschen gehört. Und wir erinnern uns auch beide noch an dieses Bild, dieses Foto von Herrn Spahn in dem völlig überfüllten Aufzug. Das hat ihm nicht gerade zum Vorteile gereicht, weil er da natürlich auch nicht die nötige Awareness, wie man neudeutsch sagen würde, also die nötige Aufmerksamkeit da an den Tag gelegt hat. Aber ich würde sagen, es ist eben bei Politikern vor allem der Umstand, dass sie mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun haben. Politik ist Kontakt mit Menschen.
Ja, trotz allem und noch immer. Ja. Es bleibt auf jeden Fall auch durch diese Nachricht, aber auch durch andere Nachrichten eines der bestimmenden Themen heute, die Corona-Pandemie in Deutschland, vor allem im Moment mit dem Blick auf Sachsen, ein Land, das offenbar, wie auch immer man das dann genau bezeichnen will, weil das offenbar am Rande der Kapazitäten steht. Da gucken wir uns gleich genauer die Situation an. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Was ist los in Sachsen? Diese Frage stellt sich vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher, verwirrender, zum Teil auch verunsichernder Berichte zur Corona-Situation dort. Wir sprechen darüber. Mein Gast heute ist der Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennecke und zugeschaltet aus Sachsen unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Wenn ich sage verunsichernde Berichte, Sie waren derjenige, der als erster verbreitet hat, was ein Klinikdirektor aus Zittau in einem Bürgerforum geäußert hatte, dass dort bereits Entscheidungen getroffen werden mussten, wer mit Sauerstoff behandelt wird und wer nicht, weil die Kapazitäten eben nicht reichen. Triage ist das Stichwort, das da gefallen ist, das er benutzte. Alexander Moritz, stellt es sich wirklich als so dramatisch dar? Es gab ja entsprechende andere Äußerungen auch dazu.
Das ist richtig. Also diese Äußerung dieses Klinik, des medizinischen Leiters der Klinik in Zittau, ist am Dienstagabend gefallen. Gestern hat das Klinikum dann nochmal eine Stellungnahme veröffentlicht, wo es jetzt nicht direkt dementiert, dass es diese Einschränkungen gibt, aber den Begriff Triage selber nicht mehr in den Mund nimmt, weil der wohl medizinisch auch nicht so ganz korrekt ist in dem Zusammenhang. Und man sagt natürlich, man kann weiterhin die Personen versorgen, die man versorgen muss. Und es gibt eben immer noch freie Betten in Sachsen, wohin auch Leute verlegt werden können. Das Problem, was der Mediziner am Dienstagabend in dieser eigentlich ja kleinen Runde für Bürgerinnen und Bürger aus Zittau sehr frei von der Leber weg beschrieben hat, ist aber, dass die Ärztinnen und Ärzte vor Ort eben auch immer entscheiden müssen, ob PatientInnen mit Covid-19 überhaupt noch verlegefähig sind, wenn sie sehr alt sind, sehr starke Atembeschwerden haben. Kann man natürlich sie mit einem Hubschrauber ausfliegen nach Leipzig, aber dieser Flug dauert eine Zeit und da sind die Versorgungsmöglichkeiten gar nicht so optimal, wie das auf einem stationären Intensivbett der Fall wäre. Und das hat sich in den Augen dieses Mediziners, der hat das eben als Triage beschrieben, auch wenn es vielleicht keine Triage ist. Unterm Strich kann man sagen, denke ich, so wurde es hier auch im politischen Raum interpretiert, das Ganze ist eben ein Warnruf oder ein Ruf um Hilfe auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Situation in den Kliniken in Zittau, aber auch in anderen Regionen Sachsens eben von Tag zu Tag sehr angespannt ist und die Last, die dort auf dem medizinischen Personal liegt, ist eben dementsprechend hoch.
Christoph Schwennecke, würden Sie sagen, hier im Berlin, im politischen Berlin, das ist dann ein Weckruf, auch wenn der Begriff da vielleicht kurz Verwirrung gestiftet hat, der durchaus angemessen und berechtigt ist?
Ich glaube, im politischen Betrieb braucht hier keiner noch zusätzliche Weckrufe. Da sind die Warnungen auch von Herrn Wieler, vom Robert-Koch-Institut und von anderen auch Weckruf genug. Es ist einfach so, dass dieses Wort Triage ist ein Triggerwort. Da haben wir entsetzliche Bilder im Kopf von Fluren voller Betten, die da mit Menschen drin, die da jetzt eigentlich an ein Beatmungsgerät müssten. Und das ist natürlich eine Horrorvorstellung, dass dann nur vielleicht einer von den sieben, die da liegen, dann an das lebensspendende Gerät kommt. Wir müssen uns aber ein Stück weit davon freimachen, dass das, was Ihr Korrespondent eben beschrieben hat, nicht ohnehin in den Kliniken immer stattfindet. Also auch nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Schwersterkrankungen. Ist das jetzt noch machbar oder geboten und geraten, diese oder jene Handlung, beispielsweise auch eine Verlegung durchzuführen, ja oder nein? Also mit diesen Fragen, ich bin relativ eng befreundet mit einem Arzt, der jetzt auch an den Beatmungsgeräten arbeitet, und vor dieser Frage stehen diese Ärzte jeden Tag.
Also das ist ein Blick, ein Fokus, den wir jetzt gerade auf Dinge richten, wie in so vielen Fragen bei Corona, ins Alltägliche und da Dinge kennenlernen. Und,
so ist es, genau.
Was ja interessant ist, dass Sachsen auf einmal so ein Hotspot geworden ist in dieser ganzen Corona-Pandemie. Sachsen, das ja eigentlich auch monatelang eher gering betroffen war. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, und ich weiß gar nicht, ob man sie beantworten kann, aber wir können es ja mal versuchen, ob es dafür auch Erklärmuster gibt. Es gibt da beispielsweise manche, die jetzt in Social Media mal folgendes Spielchen machen: Die legen Karten der Wahlergebnisse der AfD über die Zahl der Neuinfektionen, die regionalen Karten, und kommen dann zu dem Ergebnis, da wo viel AfD gewählt wird, sind auch die Infektionszahlen hoch. Ich, Herr Schwennecke, finde das ja tendenziell so ein bisschen einfach oder auch fast schon so ein bisschen ein fast schon ja zu großes Spiel auch mit einer dramatischen Situation.
Also erstens zeigt dieses Bundesland, dieser Fall, dieser Freistaat Sachsen, dass sich keiner da in Sicherheit wähnen soll. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auch nicht. Da ist es ja nach wie vor noch sehr gut, die Lage, vergleichsweise gut. Zum Zweiten ist es aber, finde ich, schon ein Blick wert, wo sind die Hotspots? Und das hat ja der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich in einer Pressekonferenz zusammen mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten, auch ganz konkret angesprochen, dass er sagt, ich sehe da eine Korrelation zwischen Auftreten von Corona-Skeptikern und eben lokalen Ausbrüchen. Und das ist legitim, damit stigmatisiert man, finde ich, niemanden. Das ist noch kein endgültiger Beleg, aber wenn es diese Überlappungen gibt, dann darf man darauf hinweisen, finde ich.
Alexander Moritz, Ihr Blick als Korrespondent für dieses Bundesland, für Sachsen?
Ja, also man hat diese These natürlich hier. Es geht ja nicht nur um Corona-Leugner, weil das da ein Zusammenhang besteht, das ist ja relativ auf der Hand liegend, sondern eben auch um den Zusammenhang mit der AfD. Und auch diesen Zusammenhang, der ist statistisch signifikant. Das hat auch ein Soziologe aus Jena, der sich mit Statistiken auskennt, nachgewiesen. Das heißt natürlich nicht, dass es einen Kausalzusammenhang gibt. Und der wird jetzt auf politischer Ebene teilweise konstruiert. Sie haben gerade Martin Dulich angesprochen, den SPD-Wirtschaftsminister hier. Der hat das eben, doch der AfD auch angelastet. Auch gestern Michael Kretschmer im Plenum des Landtags hier hat die AfD sehr scharf angegriffen, hat davon gesprochen, dass die Partei verantwortungslos sei, weil sie eben weiterhin gegen Masken polemisiert, auf Demonstrationen geht und auch diese Krankheit ins Lächerliche zieht. Bis zu dem Punkt, laut dem Ministerpräsident, dass AfD-Abgeordnete oder Parteianhänger, die selbst schwer erkrankt waren an Covid-19, sich danach hinstellen und das Ganze runterspielen. Da sagt Michael Kretschmer, das Ganze hat schon sektenhafte Züge, sehr harte Angriffe. Ich persönlich wäre da etwas vorsichtiger. Es gibt sicher diesen Zusammenhang, aber auf politischer Ebene ist es natürlich schon schwierig, jetzt allein der AfD die Schuld zuzuschieben, die sich dagegen natürlich auch verwehrt. Und man muss natürlich auch irgendwo sagen, zu Recht, weil es liegt nun mal nicht, es gibt ja nicht nur AfD-WählerInnen in dem Erzgebirge und Bautzen. Da hat die zwar eine Mehrheit, aber das ist jetzt nicht die Gesamtheit der Bevölkerung. Und auch die Regierung hier in Sachsen hat ja lange gezögert, ehe wirklich massive Maßnahmen jetzt hier eingeführt worden.
Ich meine, Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, hat es ja selbst eingeräumt. Wir haben Corona unterschätzt. Er war derjenige.
Ist die Frage, wen er gemeint hat.
Genau.
Also spricht er von sich oder?
Ich denke schon, denn er war ja auch derjenige, der von Hysterie gesprochen hat oder davor gewarnt hat, noch vor wenigen Wochen, muss man mittlerweile ja sagen, als es sozusagen darum ging, wie sehr müssen wir die Maßnahmen verschärfen. Apropos verschärfen, da ist ja auch eine Nachricht im Raum, auch wieder aus Sachsen, mögliche Pläne Pläne, Gemeinden abzuschotten, also wirklich dafür zu sorgen, dass Gemeinden mit hohen Infektionszahlen, dass dort Menschen idealerweise sich nicht groß rausbewegen können. Was gibt es denn da für Neuigkeiten?
Das haben mehrere Medien hier in Sachsen heute berichtet, dass es diese Pläne gäbe im Krisenstab der Landesregierung. Die Staatskanzlei hat die Berichte nicht explizit dementiert in einem Statement, heute aber lediglich bestätigt, dass in diesem Krisenstab eine Analyse der Gemeinden mit den höchsten Inzidenzwerten erstellt worden sei, ohne dass man jetzt irgendwie abschließend schon über Maßnahmen, wie Sie sie gerade geschildert haben, schon entscheiden möchte. Dafür ist es vielleicht auch zu früh. Wir haben jetzt seit Montag den Lockdown, man muss erstmal auf die Zahlen schauen. Das Ganze schlägt aber schon hohe Wellen, gerade eben auch bei der AfD. Die spricht da von mittelalterlichen Methoden, die das Ganze eigentlich noch schlimmer machen würden. Trotzdem merkt man eben auch an solchen Berichten, auch dass das jetzt an die Öffentlichkeit durchgestochen wurde, dass hier bei den politisch Verantwortlichen schon auch eine hohe Beunruhigung besteht über die Lage. Wir haben eine Inzidenz im Land von über 400. Das ist doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Also der Ministerpräsident hat gestern in einer Rede so ein bisschen en passant, aber doch deutlich gesagt, man denkt eben über weitere Maßnahmen nach, wenn sie denn durch die Zahlen notwendig werden.
Alexander Moritz, Sie werden auch diesem Ministerpräsidenten gleich zuhören. Der wird sich im Landtag erklären in gut 10 Minuten. Deswegen sagen wir schon mal Dankeschön und entlassen Sie, damit Sie sich da noch in diese Sitzung hineinbegeben können, digital. Ein Gedanke noch, Christoph Schwennecke, gerade zu dem Gehörten. Ich musste, als ich das heute Morgen in den Nachrichten hörte, daran denken, wie wir zum Anfang der Pandemie, als das noch ein chinesisches Thema war, aus der Auslandsberichterstattung, ganz häufig dachten, ja, ein autokratisches System kann mit solchen Mitteln reagieren, den Leuten untersagen, wann sie wohin fahren. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, dass wir mittlerweile offenbar relativ nah an diesen Dingen sind, aber es ist doch interessant, was in diesem Jahr passiert ist.
Ja, natürlich, Demokratie ist langsam und das ist auch gut so, denn Demokratie braucht den Austausch und muss dann zu einem Mehrheitsergebnis kommen. Das Virus ist gar nicht langsam. Das Virus ist extrem schnell und kein Demokrat. Und da beißt sich tatsächlich auch unser Föderalismus am Ende mit den Ausbreitungsmechanismen dieses archaischen Erregers. Und ich fand, es musste gerade etwas schmunzeln, als der Kollege die AfD zitiert hat, die sagt, das seien mittelalterliche Methoden, da ganze Gemeinden möglicherweise einfach abzuriegeln. Ja, das ist aber eben auch ein archaisches Virus. Also das Virus ist archaisch. Wir haben zwar inzwischen extreme Möglichkeiten, in rasender Geschwindigkeit Impfstoffe herzustellen. Die hatte man im Mittelalter nicht. Aber die Abwehr dieses Virus, ja natürlich, da gehen wir immer noch. Abstand halten ist auch eine archaische Möglichkeit, gegen dieses Virus vorzugehen. Da ist gar nichts Schlechtes dran.
Die SPD, die übt sich offenbar in einem neuen Motto. Frieden schaffen mit Drohnen ohne Waffen. Die SPD will vor der Wahl keine Entscheidung mehr treffen, ob die Bundeswehr ihre Drohnen bewaffnen darf oder nicht. Gestern hat das die Fraktion so beschlossen, darüber ihren verteidigungspolitischen Sprecher Fritz Felgentreu verloren, der schon jetzt der Union gerne das grüne Licht gegeben hätte. Herr Schwennecke, das Zögern der SPD ist falsch, sagen Sie.
Ich würde sagen, ja. Die SPD tut sich seit jeher mit allem Militärischen schwer, hat so eine Art Militärallergie, die sich jetzt wieder stark erweist, zumal der Fraktionsvorsitzende, Herr Mützenich, aber auch die neue Parteispitze von dieser Allergie sehr stark betroffen ist. Und bei der Drohne, natürlich muss man bei dieser Waffe, die es sein kann, wenn sie bewaffnet wird, Reserven haben. Ja, wir wissen alle, dass die US-Administration unter Barack Obama da Killerkommandos damit durchgeführt hat, die sich also gelinde gesagt am Rande der Legalität bewegt haben. Zugleich ist es so, Waffen haben sich immer weiterentwickelt und haben immer das Ziel gehabt, Distanz zwischen sich und den Gegner zu bringen. Also auf die Keule kam der Speer, auf den Speer kam Pfeil und Bogen und auf Pfeil und Bogen die Armbrust, das Schießgewehr, der Panzer, die Interkontinentalrakete. Und in diese Entwicklung führt die Drohne fort. Und wie bei einem Düsenjet, also einem Tornado und einem Eurofighter, kann man dieses Mittel eben zur Aufklärung einsetzen oder eben auch zum Angriff. Und ich glaube, dass die SPD einen Fehler macht, wenn sie sich dieser technologischen Entwicklung da in den Weg stellt. Denn es wird den Einsatz der Kampfdrohne weltweit nicht aufhalten.
Jetzt sagt die SPD, und ich kann das auch gleich mal zu Gehör bringen, Siemtje Möller hat sich dazu geäußert im Deutschlandfunk, die Nachfolgerin, die neue verteidigungspolitische Sprecherin, also designiert, muss noch so beschlossen werden, die erklärt, warum das jetzt aus ihrer Sicht noch nicht möglich war.
Die Bedenken in der SPD-Fraktion, auch die Sorgen und auch, sagen wir, die unterschiedlichen Positionen sind ja nicht neu. Deswegen haben wir eine Formulierung im Koalitionsvertrag getroffen, die genau dem entgegenwirken sollte. Ich muss für mich feststellen, dass aus dem Bundesverteidigungsministerium seit 2018 bis zu diesem Jahr, bis zum Sommer eigentlich in Sachen Drohnen überhaupt nichts gekommen ist. Dementsprechend auch jetzt ist diese Aufarbeitung der unterschiedlichen Positionen möglich ist.
Also das sagt Siemtje Möller von der SPD, und ich muss sozusagen zumindest den Punkt zugestehen, durch diesen ganzen politischen Prozess, den wir da jetzt da gerade erleben, findet diese Debatte statt, zum Beispiel jetzt zwischen uns beiden. Die hätte sonst möglicherweise nicht stattgefunden.
Das stimmt, aber sie findet auch nicht das erste Mal statt, Herr Frenzel. Also über diese Argumente, die ich gerade angeführt habe, die man auch anders sehen kann, natürlich, ist lange und viel geredet worden. Und jetzt von der SPD-Seite zu sagen, wir haben noch nicht genug drüber geredet, das halte ich für eine Ausflucht.
Also, weil man sich nicht einigen will, oder weil, das ist ja auch so ein Verdacht, der auch von manchen geäußert wird, weil das ein Wahlkampfthema werden soll?
Diesen Verdacht halte ich für ausgesprochen gerechtfertigt, Herr Frenzel. Natürlich sucht die SPD jetzt nach...
Ist das ein Gewinnerthema?
Ja, da hätte ich nun schon wieder meine Zweifel. Ja, das,
ich nehme mich auch, also, weil auch die SPD sich ja offenbar nicht einig ist, was sie will.
So ist es. Ich kann ja nur das Kalkül darstellen. Ich sage damit nicht, das Kalkül wird aufgehen, aber das Kalkül springt einen schon sehr an.
Sie haben vorhin gesagt, die SPD tut sich seit jeher schwer in diesen Fragen. Kann man natürlich auch anders sehen. Also die SPD hatte sehr beliebte Verteidigungsminister gestellt, zuletzt Peter Struck als einen, der glaube ich, von der Truppe auch wirklich geliebt wurde. Die SPD war auch in ihrer Hauptregierungsverantwortungszeit, also den Kanzler hatte, die Partei, die am entschlossensten bereit war, diese Bundeswehr auch einzusetzen. Kosovo, Afghanistan, ja, mehr als alle anderen. Also es ist, wenn man weiter zurückgeht, Helmut Schmidt und so weiter.
Absolut.
Es gibt auch andere Traditionen.
Absolut. Das ist manchmal die Ironie der Geschichte, dass sie gerade für diejenigen, die bei diesem Thema eher ihre Reserven haben, diese Aufgaben dann parat hält. Also Beispiel die Balkankriege, die Gerhard Schröder letztlich mitführen musste, und auch Rudolf Scharping als Verteidigungsminister. Die Leute, sie haben recht, wenn man sich die Historie der Verteidigungsminister anschaut, dann schneidet die SPD da gar nicht schlecht ab. Im Gegenteil, Helmut Schmidt, Hans Apel, also da gibt es einige auch noch große Figuren über die hinaus, Georg Leber, die Sie gerade genannt haben. Aber in der Breite und in der Fläche gibt es diese, würde man sagen, nochmal Militärallergie, und darauf setzt, glaube ich, die Parteispitze jetzt da, das in Wählerstimmen umzumünzen.
Ich glaube, diese Militärallergie, das als Gedanke vielleicht noch, weil gestern gerade Wolfgang Kubicki hier saß auf ihrem Platz von der FDP, der mit seiner Fraktion und Partei ja für die Bewaffnung der Drohnen ist, aber gleichzeitig auch ausgedrückt hat, aber wenn es nach ihm ging, am liebsten gar keine Auslandseinsätze. Also ich glaube, diese Militärallergie, das ist mittlerweile eher ein Gesamtphänomen der deutschen Politik.
Ja, da würde ich auch sagen, es war richtig, dass Out of Area ermöglicht wurde. Das war ja auch eine lange Diskussion. Auch da, die SPD, Günter Verheugen seinerzeit als Sprachrohr in erster Linie, sehr schwer getan. Dann ist man in diese Auslandseinsätze gegangen, und jetzt kann man nach grosso modo 20 Jahren schon eine gewisse Bilanz ziehen und muss feststellen, die Erfolge sind spärlich. Also letztlich ist Afghanistan gescheitert. Ich glaube, Afghanistan war unausweichlich durch die Anschläge von 9/11. Aber auch der Balkan, Kosovo, das sind letztlich jetzt ja Besatzungsgebiete. Und in dem Moment, wo das Militär rausginge, wäre nichts besser als vorher. Also ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen, ja, wir müssen die Möglichkeit haben, aber wir müssen uns sehr, sehr genau überlegen, ob wir wirklich irgendwo reingehen oder es lieber bleiben lassen.
Deutschland hat bald die Wahl, und die aktuelle Ausgabe des Cicero, die heute erscheint, hätte da jemanden, der sich das Kanzleramt offenbar ganz gut vorstellen kann. Söder-Man, ein Kraftprotz will ins Kanzleramt, Christoph Schwennicke, das haben Sie auch schön illustriert dazu, Söder als Supermann. Ist er auch so super? Ich lese schon in Ihrem Editorial, das Sie selbst verfasst haben, die ein oder andere kritische Frage.
Naja, ist unsere Aufgabe dann immer, das Kritische auch zu finden. Also fest steht erstmal, er will. Das, glaube ich, kann man jetzt so festhalten, denn diese Präsenz, die er hat und permanent hat, die müsste er so nicht an den Tag legen, wenn er da nicht einen inneren Trieb hätte. Die Frage ist, ist 2021 für ihn der richtige Zeitpunkt, weil er schon ursprünglich das Ziel hatte, erstmal in Bayern die absolute Mehrheit für die CSU wiederzuholen, also aus seiner Sicht normale Zustände wiederherzustellen. Ja. Und das beißt sich jetzt so ein bisschen. Und wir wollten halt, also jetzt mal aus dem Maschinenraum gesprochen, wir wollten mit einem Titel auch an den Start gehen, der über den Ausgang dieser CDU-Vorsitzendenwahl hinausreicht. Und da war es naheliegend, Söder zu nehmen. Und dass er einer derjenigen ist, der da in Frage kommt, ist, glaube ich, das haben wir nicht exklusiv.
Nein, ich glaube, das wurde schon hier und da diskutiert. Interessant ist, wie da gerade so eine komische, verhakte Situation da ist innerhalb der Union. Ne? Also die Union muss da irgendwie eine Entscheidung treffen, also die CDU muss eine Entscheidung treffen, wer da Vorsitzender werden soll, ist in so einer Lage, wo keiner so richtig glücklich zu sein scheint mit dem Angebot.
Absolut. Und ich weiß nicht, ob ich den Begriff selber erfunden habe, aber dann tue ich es halt. Überfreut. Kennen Sie das? Wenn Sie freuen sich auf etwas, auf einen Urlaub oder auf irgendwas anderes und dann ist dieser Moment da oder das Ereignis und dann ist es gar nicht mehr so toll. Dann sind Sie überfreut.
Ja. Worauf hatten Sie sich denn so gefreut,
naja, wenn ich mal fragen jetzt darf? Jetzt haben sich alle auf diesen Parteitag gefreut, wo also in einem großen Kampf da drei es ausmachen untereinander. Puh, jetzt war aber schon so viel Vorkampf und es zieht sich und gefühlt zieht sich ja schon 2 Jahre, weil ja schon Frau Kramp-Karrenbauer auf diese Art und Weise zustande kam. Also ich bin völlig überfreut, was den nächsten CDU-Vorsitzenden anlangt. Und das könnte, jetzt wieder ganz ernsthaft, eben auch eine Chance für Markus Söder sein und auch für jemanden, der möglicherweise noch des Weges kommt und sagt, ich trete auch an. Das ist ja von den Statuten her möglich.
Ist noch möglich. Okay, war das jetzt der versteckte Hinweis auf den CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden, Herrn Brinkhaus?
Ich weiß nicht, ob er es wirklich im Blick hat. Er ist in letzter Zeit verhaltensauffällig. So viel kann man festhalten.
Er redet so laut im Bundestag.
Er redet laut, er redet wie ein Oppositionsführer. Aber ob das sein Ziel ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, er hat keine Truppen hinter sich. Ich glaube nach wie vor an die These, dass derjenige gewinnen wird, der die Truppen hinter sich hat. Das hört sich jetzt so militärisch an, ist aber ganz einfach. Es geht um Landesverbände und die Delegierten, die von Landesverbänden kommen. Und Armin Laschet ist der einzige der drei, die im Moment antreten, der Landesvorsitzender ist und Ministerpräsident eines Landes. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die CDU so jemanden in einer Doppelfunktion eine Niederlage beibringt.
Es gab gestern ein schönes Geplänkel zwischen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Regierungsbefragung, als es nach Schäubles Geschmack in der Befragung zu sehr um Koalitionsstreitigkeiten ging. Und hören wir mal gerade Schäubles Mahnung und Angela Merkels Antwort.
Wir sollten Regierungsbefragungen nicht zu sehr zu Koalitionsverhandlungen um zu funktionieren suchen.
Manchmal, Herr Präsident, hat ja vielleicht die Opposition auch Interesse, einen Einblick in das Innenleben der Regierung zu bekommen.
Ja, aber Frau Bundeskanzlerin, wissen Sie nicht, dass die Bereitschaft der Opposition in Zukunft auch Regierungsverantwortung zu tragen, dadurch zu sehr eingeschränkt wird.
Er ist immer noch lustig, ja? Wolfgang Schäuble.
Hochintelligenter Mann und
ja. Ja, und ein guter Beobachter. Mhm. Denn diese Frage kann man ja schon mal stellen mit Blick auf den 26. September. Wir haben ja jetzt auch einen Termin für diese Bundestagswahl. Wer will da regieren? Wer ist frisch genug zu regieren? Und wer bräuchte mal eine Pause? Und ich würde ja sagen, aber das spricht komplett gegen alle Arithmetik, ich würde sagen, Union und SPD, die sollten beide vielleicht mal eine Pause machen in Opposition.
Ja, also ins Abklingbecken, ne? Ins oppositionelle Abklingbecken. Ich glaube, dass die Bestrebung bei der SPD da auch sehr groß ist. Natürlich nicht bei Olaf Scholz, das ist klar, wenn du Bundeskanzler werden möchtest, möchtest du Bundeskanzler werden. Aber die Sehnsucht, nochmal in die Große Koalition zu gehen, war ja das letzte Mal schon nicht sehr groß. Sie hat sich ja letzten Endes dann gefügt wieder in diese Rolle und hat das vorher kategorisch ausgeschlossen, Sie erinnern sich. Und auch bei der Union, ja, die Union ist natürlich eine Partei, die eigentlich für sich in Anspruch nimmt, die reguläre Regierungspartei zu sein. Alle Zeiträume, in denen das nicht der Fall ist, sind Betriebsunfälle der Geschichte. Trotzdem ist auch da eine gewisse Regierungsabnutzung zu erkennen. Gleichwohl. Also da gehört jetzt nicht so wahnsinnig viel Prophetie und auch nicht viel Risikobereitschaft dazu zu sagen, die Union wird in der nächsten Regierung eine maßgebliche Rolle spielen. Bei der SPD habe ich da meine Zweifel.
Eine Entscheidung im Bundestag, die Sie, wie wir alle, auf der Stromrechnung ablesen können, wie nämlich künftig die erneuerbaren Energien gefördert werden. Die EEG-Umlage wird bei 6,5% pro Kilowattstunde gedeckelt, so soll es der Bundestag beschließen. Es soll jetzt vor allem noch der Solarstrom zuvorderst gefördert werden, Wind ein bisschen weniger. Das sind so die Eckpunkte dieses komplizierten Ding EEG. Deswegen bin ich ganz froh, Christoph Schwennecke, dass wir Verstärkung bekommen. Haben. Meine Kollegin unbedingt. Jana Münkel ist ins Studio gekommen. Eine Frage, die uns umtrieben hat, heute auch schon in der Redaktionskonferenz, weil ja die Kritik an diesem Instrumentarium schon lange laut ist. Alle zahlen gemeinsam für dieses Ziel auf der Stromrechnung, was ja bisher dazu geführt hat, dass die Stromrechnung immer mehr angestiegen ist, dass wir heute die höchsten Strompreise mitzahlen in Europa. Die große Frage, gibt es denn Alternativen? Gibt es andere, die das besser machen? Länder, von denen wir uns das abgucken könnten?
Also vorab ist wichtig zu sagen, es gibt nicht das Patentrezept. Also viele Länder, die wenden nicht eine Policy, also eine Maßnahme an, sondern eine Mischung aus mehreren. Und es gibt da ganz verschiedene Instrumente, die erreichen sollen, dass erneuerbare Energien gefördert werden. Also eine ist die wir eigentlich seit Jahren kennen, die Einspeisevergütung. Die ist sehr verbreitet immer noch. Das wird auch oft so als das deutsche Modell bezeichnet. Also ebenso, wer Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz einspeist, der bekommt pro Kilowattstunde so und so viel Geld. Fast 100 Staaten oder Provinzen haben das in irgendeiner Form. Zum Beispiel in den Niederlanden wird das noch angewandt. Und was ich interessant fand, auch zum Beispiel Nigeria, Uganda und Ruanda. Aber es ist eben nicht mehr das, was jetzt so en vogue ist, sage ich mal.
Sie müssen gleich mal sagen, was en vogue ist. Aber erstmal der Ball zu Christoph Schwennecke. Wir haben ja schon verschiedene Phasen der deutschen Politik gerade betrachtet. Das ist ja auch so eins, 20 Jahre etwa alt, das EEG, wo Deutschland ganz vorne mit dabei war. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das ist auch mal wieder ein Beispiel dafür, wie deutsche Politik nicht mehr so richtig innovationsfreudig ist bei neuen Instrumenten.
Ja, das stimmt. Und wir müssen ja dabei auch noch berücksichtigen, dass in der Zwischenzeit, also nach Fukushima, dann nochmal gewaltige Veränderungen vorgenommen worden sind, die meines Erachtens nicht hätten sein müssen, die das Ganze noch komplizierter und vielleicht zu ambitioniert gemacht haben, gerade was den Zeitplan auch anlangt. Also für meinen Geschmack hätte man das Auslaufen der Kernkraftwerke so lassen können, wie Jürgen Trittin das mal verhandelt hat. Übrigens reden heute bei allen großen Energiekonzernen alle und auch noch die härtesten Atom-Hardliner in höchsten Tönen von Trittin, wie er da verhandelt hat und wie am Ende da was Gutes dabei rauskam. Ich glaube, das war keine besonders weise Entscheidung von Angela Merkel nach Fukushima, da diese Brutalkehrtwende hinzulegen. Aber Sie haben recht, wir halten vielleicht immer zu lange an bewährtem fest und öffnen uns nicht schnell genug dann auch neuen, etwas agileren oder flexibleren Lösungen.
Die zum Beispiel wie aussehen könnten?
Ja, da würde ich gerne einwerfen. Also es ist schon so, dass sich dieses Förderinstrument auch in Deutschland geändert hat. Also von dieser Einspeisevergütung sind wir jetzt zum Beispiel viel bei sogenannten Auktionen. Also ich mache mal ein Beispiel. Also wenn ein Land einen großen Windpark plant, dann wird das ausgeschrieben und wer am günstigsten baut, kann dann diese Vergütung in Anspruch nehmen. Also wer sagt, ich brauche nur eine Förderung von 4 Cent pro Kilowattstunde zum Beispiel, der kriegt dann den Zuschlag und das führt dann zu mehr Wettbewerb. Also das wird in Deutschland auch schon angewendet, auch seit 2017 zum Beispiel bei solchen Großprojekten, aber auch Frankreich oder Italien oder Indien und Dubai wenden das an. Und ein ganz anderes Instrument, also das wird in Deutschland nicht angewendet, ist zum Beispiel aber auch, dass Länder Netzbetreiber zwingen können, bestimmte erneuerbare Energien einzusetzen. Also da schreibt das Land dann dem Netzbetreiber eine Quote vor und sagt, hier so und so viele erneuerbare Energien brauchen wir. Und dann ist es eben das Problem des Netzbetreibers. Der muss dann sagen, ja, den Anteil, den kaufe ich zum Beispiel irgendwo oder ich baue selber eine Anlage. Und da gibt es einige Länder, die wenden das auch an. Also Schweden, Großbritannien, Norwegen oder Polen gehören dazu. Aber nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist nie das einzige Patentrezept. Auch die wenden so eine Mischung an verschiedenen Maßnahmen an.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Jana Münkel, Sie sind ja heute dran an diesem Thema. Was gibt es später noch im Programm 17 Uhr, Studio 9? Ja,
wir planen derzeit ein Streitgespräch tatsächlich zu der Novellierung des EEG-Gesetzes. Ja, pro kontra.
Okay, bin gespannt. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank, Christoph Schwennecke, bis hierhin. Wir schauen zurück, heute vor 10 Jahren, da hat sich in Tunesien der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Frust über seine Lage selbst angezündet, ist dann auch verstorben. Das war eine Nachricht am 17. Dezember 2010, die es definitiv nicht geschafft hat, in Europa größere Beachtung zu finden. Aber es war der Ausgangspunkt einer ganzen Welle, die die arabische Welt erfasst hat und die, als die Hoffnung groß war, einen schönen Namen fand, der arabische Frühling. Christoph Schwennecke, Sie waren als Journalist damals gerade noch beim Spiegel, richtig?
So ist das, ja.
Und haben miterlebt, wie ein Thema groß wurde.
Ja, wobei am Anfang überhaupt nicht. Also im Unterschied zu den Einschlägen der Flugzeuge in die Zwillingstürme von New York, war das hier, wenn sich dieses Wort dann nicht verbieten würde, weil der Mann sich ja verbrannt hat, ein Slowburner. Ja, das war nicht so, dass der Nachrichteneinschlag sofort in den Redaktionen da war. Bei uns jedenfalls nicht, muss ich sagen. Und ich habe diese Zusammenhänge eigentlich erst richtig verstanden, als ich ein herausragendes Buch von Gilles Kepel, dem französischen Islamwissenschaftler und Arabisten, gelesen habe, der eben auch mit dieser Selbstverbrennung dieses Gemüsehändlers in sein Thema, in dieses Buch über die, letztlich über den arabischen Frühling einsteigt. Chaos heißt dieses Buch. Und da ist mir dieser Zusammenhang, dass es wirklich damit losging, obwohl dieser Mann überhaupt keine politischen Motive hatte, sondern schlicht existenzielle Existenzangst. Und dann, wie dann die Diktatoren purzelten, eben Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten, Saddam Hussein. Das hat alles mit dem Brand eines Menschen, der Selbstverbrennung eines Menschen angefangen.
Aber ich glaube, Saddam Hussein in dieser Reihe, weiß nicht, ja, ob so ganz stimmig ist. Aber
Sie haben recht, aber Gaddafi muss man auf jeden Fall mit reinnehmen und Mubarak sowieso. Ja.
Ja, genau. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch, man mag diesen Begriff gar nicht mehr verwenden, arabischer Frühling, eine unglaubliche Ernüchterung. Ich will ihn gerade mal einspielen. Wir haben heute Morgen mit Karim El-Ghawari gesprochen, Deutsch-Ägypter und Journalist, der seit Anfang der 90er Jahre in Kairo arbeitet und der sehr ernüchtert auf die Entwicklung schaut.
Im Grunde genommen ist die Situation zum Teil noch schlechter und schlimmer, als es vor 10 Jahren war. Im Grunde genommen haben die Menschen in der arabischen Welt nur 4 Optionen, würde ich mal sagen. So habe ich das auch in dem Buch beschrieben. Die erste Option ist, dass sie resignieren, stillschweigend. Die zweite Option ist, dass sie sich einer militanten Organisation anschließen und zu Terroristen werden. Die dritte, dass sie ihre Koffer packen und als Flüchtlinge vorwiegend nach Europa kommen. Die vierte ist, dass sie eben erneut wieder auf die Barrikaden gehen. Und das ist ja genau das, was wir auch letztes Jahr eben erlebt haben in Algerien, wo der Diktator gestürzt wurde, im Sudan ebenfalls und eben große Protestbewegungen im Libanon und im Irak.
Also soweit die Einschätzung des Kollegen aus Kairo. Es gibt Optionen, aber alles klingt bei Weitem nicht so hoffnungsvoll, wie es angefangen hat.
Nein, weil das Vakuum immer noch da ist in den meisten dieser Länder. Die Diktatoren sind verschwunden, aber ein neues, stabiles Gefüge ist noch nicht da.
Oder es hat sich ein neuer Diktator gefunden.
Ja, Sisi ist im Prinzip Mubarak 2.0.
Frage ist natürlich auch die Ernüchterung für die europäische Politik, die das sehr engagiert und begeistert begleitet hat. Der eigentlich, ich sträube mich immer so gegen diese ernüchternde Erkenntnis, am besten lieber mit einem verlässlichen Despoten leben zu wollen, als mit instabilen Übergangssituationen.
Also die Erfahrung unterstützt sie da jedenfalls in dieser schwierigen These. Das spricht man nicht gerne aus, aber die Erfahrung der letzten Jahrzehnte belegt das. Und vielleicht, weil Sie das sagen, ist es auch gut, wenn man sich nicht gleich auf irgendwelche Plätze stürzt und sich zeigt. Ich denke an den damaligen Außenminister Westerwelle. Diesen Fehler hat er sowohl dort als auch andernorts gemacht in der Ukraine. Man sollte da, glaube ich, eine kühl analytischere Position einnehmen und nicht sich zum Aktivisten machen.